Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 162. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mit dabei ist wie immer Daniel.
Ich grüße euch.
Und Vincent ist nicht mit dabei. Warum? Das werden wir im Laufe der Folge noch besprechen, weil für ihn gibt es einfach, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Lassen wir es so sein. Warum ich noch dabei bin, bei meinem Team gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen, weiß ich nicht. Aber wir reden auch einfach nicht über dieses Team. Bevor wir allerdings mit den Spielen starten, gehen wir mal in einen Spieler rein. Ist natürlich, du hast jetzt eine gewisse Herausforderung, dass du alleine bist. Ich gebe aber vorab schon mal den Tipp, das ist ein Spieler, der noch aktiv spielt. Und dieser Spieler hat jetzt auch am vergangenen Wochenende gespielt. Und man kennt ihn eigentlich. Das ist kein Unbekannter. Deswegen denke ich, dürfte es relativ leicht sein. Besagter Spieler ist im Jahr 1989 geboren, also nicht mehr der allerjüngste Spieler. Allerdings kann er noch ein paar Jahre arbeiten. Körperlich scheint er noch soweit ganz in Ordnung zu sein. Und man hat ihn, wie formuliert man das am besten? Er hat relativ üblich den Laufbahn eines amerikanischen Spielers durchlaufen. Er war an der Uni und ist dann irgendwann gedraftet worden und ist damals von Chicago Fire gedraftet worden. Vielleicht noch interessant war, dass er eine Zeit lang auch bei den Atlanta Blackhawks gespielt hatte, die logischerweise nicht in der MLS sind. Das war so in der Zeit, in der er noch in der Uni mit unterwegs war. Und ja, dann wurde er von Chicago gedraftet und blieb da auch soweit erstmal ziemlich lang. Er ist, würde ich behaupten, aber bei Chicago, finde ich zumindest, nie extrem groß aufgefallen. Wechselte dann später zu Atlanta United. Da hat man ihn das ein oder andere Mal vielleicht noch, naja, nicht wirklich wahrnehmen können, weil wirklich lange war er dort nicht. Er wechselte dann zum New York City FC. Da ist er jetzt nicht mehr. Hast du eine Ahnung, von wem ich spreche?
Spielt er noch in der MLS?
Der spielt noch in der MLS und wie gesagt, er war an diesem Spieltag auch mit dabei.
Mir fällt jetzt gerade keiner ein, der von Atlanta zu New York City gegangen ist.
Nee, er hat nie für Atlanta gespielt. Er war nur kurzzeitig dort. Und keine Ahnung, was das für ein Move mal wieder war. Das ist wahrscheinlich so ein Atlanta-Move. Er ging dann aber schnell zum New York City FC.
Das ist doch jetzt ein Columbus-Move. Du holst dir Spieler, ja, die du dann einen Tag später...
Es war nicht ein Tag später, es war ein paar Tage später.
Ja, aber bei Columbus war das doch ein Tag, oder?
Ja, genau. Meine erste Vermutung wäre ja gewesen, dass er vielleicht einfach in Atlanta keine Wohnung gefunden hatte und dann den Club gebeten hatte, so, hey, kann ich bitte woanders hin? Hier gibt es ja gar keine Wohnung. Allerdings ist er dann in die Bronx gegangen. Weiß nicht, ob da die Wohnungslage jetzt so viel besser ist.
Das weiß keiner. Aber für Fire hat er gespielt, oder?
Für Fire hat er 191 Spiele gespielt, ja. In der Zeit, in der Fire so war, ach, wie betont man das am besten? Sie hatten mal eine erfolgreiche Zeit und danach hatten sie eine richtig miese Zeit. Danach zwischenzeitlich mal kurz Ausrutscher, leicht nach oben und dann auch relativ schnell wieder nach unten. Und er war so in der miesen Zeit auf jeden Fall mit dabei. Wobei ich ihn da eher noch am wenigsten mit die Schuld gehen würde.
Er müsste wahrscheinlich erst dann wieder Verteidiger oder Torhüter, würde ich sagen.
Das ist gut möglich. Für Fire hat er 191 Spiele gemacht. Für den New York City FC 206 Spiele.
Ich weiß nicht, Sean Johnson, oder?
Doch, genau.
Was? Der war bei Fire?
Ja. Aber ich sag ja, das ist halt. Also damals fand ich, ist er nie extrem aufgefallen. Was aber vielleicht doch an dem Team lag, weil dort gab es sehr wenige Lichte nach oben und viele Lichte nach unten. Er ist mir bei beiden nicht aufgefallen, was an sich ja positiv ist. Mir ist er dann erst so wirklich beim New York City FC aufgefallen, weil ich fand, dass er da sehr stark war. Gut, das ist natürlich auch, wenn du bei Fire spielst zu der Phase, dann ist es auch schwer, da zu glänzen, vor allem als Torhüter. Ja, warum Sean Johnson? Der arme Kerl spielt ja mittlerweile bei Toronto. Und also man konnte jetzt am Wochenende, fand ich, schon ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Toronto musste auswärts ran und musste gegen Philly ran. Was sagst du denn zu dieser Partie? Außer, dass Sean Johnson einem wirklich leid tun kann.
Ich bin jetzt mal ein bisschen hart mit Toronto. Ich weiß, bei mir draußen vermutlich ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die Fan des Rekordmeisters, zumindest für kanadischen Teams ist. Oder sich der kanadischen Teams. Aber an einem guten Tag und mit ein bisschen weniger Pech beziehungsweise mehr Können oder Disziplin gewinnst du das Spiel und gehst nicht unter. Also untergegangen ist ein bisschen weit hergeholt, aber das erste Tor ist maximal ärgerlich, genauso wie das zweite und darf dir eigentlich nicht passieren, beziehungsweise mit ein bisschen weniger Pech passiert da gar nichts. Und zwischendurch ist Abseits-Tor gut. War ja Abseits, war aber auch relativ schlecht verteidigt. Gefolgt von einem ähnlichen Tor, was letztendlich das 3-0 war. Lediglich beim 4-0 kann man sich ein bisschen drüber streiten. War stark ausgespielt, aber auch da sah die Verteidigung schlecht aus. Die Tore von Toronto, die auch auf die Anzeigetafel kamen, war einmal sehenswert von Insigne, wo lustigerweise die MLS das gepostet hat. Trotzdem 4-1, man kann sich mal vorstellen. Wobei davor der Kollege einen Hattrick geschossen hat. Ich weiß nur, hast du es auf Instagram gesehen?
Den
Kommentar. Also, mir geht es nicht um das Video, das habe ich euch ja geschickt hier und Vincent, mir geht es um den Kommentar, dass irgendeiner sich beschwert hat, dass man, oder wie man es wagen könnte, das Eintor zu posten, so 4-1, anstatt den Hattrick von Ure zu posten. Der, wie es der Name schon sagt, 3 Tore geschossen hat. Dann meinte die MLS nur so, ja, dass es länger dauert, 3 Tore zu schneiden als ein Tor. Voll für den starken Konter. Fast so stark, wie Philly selbst die Konter ausgespielt hat. Aha. Ja, gegen Ende dann in der Nachspielzeit, dann noch das 4-2. Wie gesagt, an einem guten Tag, mit ein bisschen viel Glück, kann auch Toronto das Ding 2-0 gewinnen. Oder 2-1. In meinen Augen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich jetzt gesteinigt da draußen, weil ich ein bisschen optimistisch bin mit Toronto oder, was heißt optimistisch? Dass ich denen ein bisschen mehr zutraue, aber die 4 Tore waren halt absolut schlecht.
Na gut, das erste war ja auch ein Eigentor. Das zweite war eigentlich auch ein Eigentor. Also gut, da prallt der Ball vom Rücken des Verteidigers mit ab. Aber die waren, also alle 4 Tore waren definitiv super schlecht verteidigt. Und was mir in der Partie aufgefallen ist, deswegen habe ich ihn auch gewählt, ist, dass Sean Johnson teilweise sehr unsicher wirkte, obwohl er ein so erfahrener Spieler ist. Spielt ja auch oder hat ja durchaus schon für die Nationalmannschaft gespielt. Aber das eine Tor, war es das 2-0 oder das 1-0, da würde ich sogar fast sagen, ist er zum Teil mit Selbstmitteln schuld, weil der Ball geht quasi schon Richtung Seiten aus, ne, beziehungsweise Richtung Tor aus. Und anstatt, dass er ihn einfach rausgehen lässt, auch mit dem Risiko, dass es da in eine Ecke gibt, geht er nochmal dahin, rennt den Philly-Spieler auch um, das ist ihm an sich egal und das ist aber an sich auch gar nicht das Problem, und sorgt dafür, dass der Ball im Spielfeld bleibt. Das Problem ist aber, dass der Philly-Spieler das natürlich super gerne annimmt und den Ball dann wieder zurück zu seinen Kameraden spielt, die relativ leicht es dann haben, den Ball ins Tor zu schießen. Zwar rennt Johnson wieder Richtung Tor, allerdings steht er nur so, ja, halbseitig und seine Verteidiger machen halt das, was sie das ganze Spiel über machen, gar nichts. Und dementsprechend ist der Ball dann da drin. Das war so eine Situation und dann hat er später nochmal so eine Situation, wo er genauso unsicher wirkte. Und das, er hat manchmal solche Phasen, finde ich, in denen das ziemlich auffällt. Und zurzeit ist sie wieder da. Allerdings, er ist nicht derjenige, der dieses 4:2 verursacht, sondern das geht definitiv, wie du ja auch schon gesagt hast, auf die Kappe der Verteidiger. Das war wirklich, wirklich mies verteidigt. Das Tor von Insigne beispielsweise fand ich gar nicht so besonders gut. Also es war okay. Aber warum die MLS das postet, habe ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen können. Zumal ich, wenn dann schon, das 4:2 besser gefunden hätte. Das, weiß ich nicht, sah in meinen Augen einfach besser aus. Am Ende aber dann der 4:2-Sieg für Philly, die in der Tabelle jetzt wieder ein bisschen klettern konnten, auf Platz 7 sind, während Toronto auf Platz 12 ist. Für die kanadischen Teams läuft es sowieso, zumindest in der Eastern Conference zurzeit, nicht so richtig gut. Beide sind aktuell nicht in den Playoffs. Aber gut, es ist ja auch noch sehr, sehr viel Zeit. Von daher kann das ja auch noch werden. Welche, oder gibt es denn eine Partie, bei der wir nur etwas Kurzes haben, bevor wir in eine kurze Pause gehen?
Können wir
Sporting vielleicht?
Ja, reden wir über Sporting. Wie ihr wisst, letzte Woche wurde gerade Notbremse für Castellanos. Und wie soll ich sagen? Es geht zu Trittbrettfahrer, Nachahmer beziehungsweise schlechte Vorbilder, sag ich mal so. Und ein gewisser Fontas, der ebenfalls bei Sporting spielt, Art Fontas, um genau zu sein, ist wahrscheinlich etwas älter, glaube ich, als Castellanos. Übrigens ebenfalls 89er Jahrgang, wie ich hier gerade sehe. Aber hat sich vermutlich trotzdem Castellanos im Vorfeld genommen. Denn auch er flog mit Rot vom Platz. Auch durch eine Notbremse, tatsächlich. An sich, die Szene ist kritisch zu bewerten. Es gibt zunächst einen Foul oder einen Rempler in Höhe der Mittellinie. Es war aber nicht gegen Fantas, sondern gegen anderen Verteidiger von Sporting. Wo ich aber ganz klar sagen muss, es ist Fußball und kein Basketball oder kontaktloser Sport. Also kein Foulspiel. Auf alle Fälle, Fantas spielt dann nicht den Ball. Es sieht zwar in zwei, drei Perspektiven aus, als würde er den Ball spielen, aber tut er nicht. Und der Schiedsrichter schickt ihn zunächst mit Gelbrot vom Feld. Hat er mich da vorne erst als Gelb gesehen. Hat sich die Sache eigentlich geklärt, muss man sich nicht groß beschweren. So. Jetzt gibt aber ein gewisser Alejandro Mariscal, der Videoschiedsrichter in der Partie war, dem Herrn Sagafi ein Zeichen und sagt, du, schau dir das doch mal an. Ist das gelb-rot, also keine Notbremse, sondern nur ein Foulspiel, oder ist das eine Notbremse? Und da muss ich ganz klar sagen, es ist eine Fehlentscheidung in meinen Augen. Denn die gelb-rote Karte ist an sich natürlich vertretbar, zumal ein anderer Verteidiger noch eventuell an den Ball gekommen wäre und es somit keine klare Fehlentscheidung ist. Zumindest in meinen Augen. Ist natürlich alles Auslegungssache. Letzten Endes hat Nima Sagafi seine Entscheidung revidiert und die gelb-rote Karte zurückgenommen, was dann sich natürlich zunächst vermutlich für Freude gesorgt hat im Fanlager von Kansas City. Aber als dann klar war, dass es glattrot gibt, war die Enttäuschung umso größer, denn damit ist nicht nur ein Spiel, sondern zwei Spiele gesperrt. Zumindest nach den deutschen Regularien. Ich denke, die MLS hat dann einen ähnlichen Zeitraum vorgesehen. Wäre der anschließende Freistoß war außerhalb des Strafraums reingegangen, wäre es vermutlich nur ein Spiel Sperre gewesen und man müsste sich jetzt nicht drüber aufregen. Wie siehst du das, Anne?
Also, ich verstehe die Kritik daran, dass man es als Notbremse wertet und die gelb-rote Karte zurücknimmt und dafür rot glatt gibt. Allerdings finde ich es in Ordnung, dass man in der Situation die zweite gelbe Karte gibt, weil auch wenn Fußball ein Kontaktsport ist, das ist da schon mehr als nur ein leichter Kontakt, sondern das ist halt schon ein Kontakt, der dafür sorgt, dass der Spieler definitiv nicht weiterlaufen kann. Und er läuft einfach auch wahnsinnig ungeschickt in seinen Gegenspieler rein. Und das darf dir einfach als Profi-Verteidiger so in dem Sinne nicht passieren, so in diesen Zweikampf reinzugehen, weil jedes Mal klar ist, dass du deinen Gegenspieler umrempeln wirst. Und das würde in jedem Fall eigentlich, oder es würde in den meisten Fällen sowieso mit einem Freistoß und einer gelben Karte gewertet werden. Und wenn du eh schon verwarnt bist, ist es einfach nicht clever. Also gelb finde ich da absolut vertretbar. Da hätte er cleverer in die Situation gehen müssen. Für Sporting natürlich richtig übel, dass das jetzt der zweite IV innerhalb so kurzer Zeit ist, der ihnen da fehlt. Sie haben zwar bestimmt noch ein paar Rentner irgendwo auf der Bank rumsitzen, aber es läuft ja eh nicht so richtig gut für Sporting. Und jetzt auch noch die ganzen IVs zu verlieren, ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste. Der Endstand war dann am Ende gewesen 2:1 für die Refs. Das Tor von Sporting hat Johnny Russell geschossen, also auch wieder einer der älteren Herren. Aber ja, Sporting muss da dringend an seiner Verteidigung arbeiten, eventuell nochmal ein paar Nachschulungen machen, was erlaubt ist und wie man eventuell nicht in Situationen geht, damit man dann da künftig eventuell auch mal mit einer vollständigen Verteidigung das Spiel beginnen und auch beenden kann.
Wo wir gerade bei... Ja? Sorry, ich wollte schon unterbrechen. Mach du weiter.
Nee, ich wollte nur kurz sagen, für die Refs bedeutet das jetzt gerade wieder Platz 1 der Eastern Conference. Für die läuft also die Saison bisher ziemlich gut.
Bevor wir jetzt in die Pause gehen, wir sind gerade noch bei Sporting so schön. Wir haben ja viele alte Spieler oder ältere Spieler. Das heißt, Russell, ich glaube, Polito ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wie es einer heißen. Glaubst du, es ist so langsam mal Zeit zu sagen, gut, es war jetzt eine coole Generation, aber nächste Saison gehst du, du bist so alt, du bringst keine Leistung und den Trainer schmeißt du auch gerade raus. Glaubst du wirklich, oder ich sag dann, was denkst du, die Tage von dem Cheftrainer, der, glaube ich, sogar mit der Dienstälteste ist, Peter Vermessen, gezählt, oder ist er nach wie vor ein souveräner Trainer für das Team, der einfach, oder wo das Team einfach einen Umbruch braucht, aber man Peter Vermessen die Chance geben sollte, diesen Umbruch anzuführen? Weil Fakt ist, so geht's nicht weiter für Kansas City.
Definitiv. Das Problem ist aber, es lief ja in der letzten Saison schon ähnlich ab. Da war ja die gleiche Problematik gewesen, dass man vor allem mit älteren Spielern gestartet hatte. Man hat sich dann im Laufe der Saison nochmal verstärkt, deswegen ist es nicht ganz so katastrophal geendet. Aber auch da hatte man schon diesen Umbruch verpasst. Man hat ihn jetzt wieder verpasst. Und die Problematik ist natürlich immer, selbst in der nächsten Saison werden sie den einen oder anderen älteren Spieler dabei haben, was auch ja wichtig ist, um die Erfahrung mitzunehmen. Also zum Beispiel, wenn ein Johnny Russell weiterhin spielen will, halte ich ihn noch für mit am geeignetsten, weil man von ihm durchaus immer wieder mal noch, was heißt immer wieder mal, aber ich finde schon, dass er einer der wichtigeren Spieler bei Sporting Kansas City ist. Bei ihrem Cheftrainer mit ziemlicher Sicherheit wackelt da der Stuhl gewaltig, eben weil jetzt schon eigentlich lange genug Zeit gewesen wäre, diesen Umbruch zu machen und weil sich da nichts entwickelt. Wie siehst du das?
Ja, ist eigentlich 1:1, meine Meinung.
Hervorragend, dann können wir einig in die Pause gehen und hören uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und weiter geht's mit diesem doch sehr besonderen Spieltag. Was ist dir denn aufgefallen an diesem Tag?
Was relativ ungewöhnlich ist, ich mache es jetzt nicht in den Quiz rein, aber man fährt ja eine MLS relativ selten auswärts, beziehungsweise klar, nicht jeder kann von Seattle nach Minnesota, Orlando oder sonst irgendwo hin, also im halben Kontinent fliegen. Oder halben, nicht nur Kontinent, sondern ein halbes Land fliegen. Ganze Land, whatever. Und der Spieltag war natürlich ein bestes Beispiel dafür, weil egal wo du hingeflogen bist, als Auswärtsfahrer, also Fans, du es tatsächlich gewagt hast, auswärts zu fliegen, muss man sozusagen, du wurdest bitterbös enttäuscht. Außer, und da muss ich den Club loben, der Hauptstadtclub. In Deutschland würde man jetzt sagen, Big City Club. In den USA sind sie eher bekannt als DC United, die zu Gast, ich habe es gerade schon erwähnt, den Namen, nicht Seattle, sondern Orlando waren. Als einziges Team gelang es, denen die 3 Punkte mehr nach Hause zu nehmen. Alle anderen Teams haben verloren oder unentschieden gespielt. Hat sich natürlich, ich will jetzt sagen, keine Seltenheit, aber schon witzig mit anzusehen, beziehungsweise bestätigt es eigentlich der Heimvorteil, auch natürlich klimatisch, darf man natürlich nicht vergessen. Orlando ist natürlich eher eine heiße Region, vom Klima her trockener als zum Beispiel in Seattle oder in Orlando. Nur, dass du der These zustimmen, Anne, wenn ich jetzt natürlich, klar, natürlich wir wissen, dass der Heimvorteil essentiell ist für ein Team, aber dass es womöglich in Zukunft Spieltage gibt, wo nur Heimteams gewinnen, beziehungsweise wir nur Auswärtsniederlagen sehen, oder ist es unrealistisch, da es doch immer sein kann, dass zum Beispiel Inter Miami einfach mal wieder in Miami ist. Beziehungsweise Chicago Kings unternimmt.
Also sagen wir es, wie es ist. Das war in meinen Augen der ganz klassische MLS-Spieltag, weil einfach der Heimfaktor in der MLS sehr, sehr stark ist. Und ich bin immer eher überrascht von den Spieltagen, an denen viele Auswärtsteams gewinnen. Und das war halt so ein ganz klassischer Heimspieltag. Und ich habe übrigens gerade nebenbei auch mal nachgeguckt in der Tipprunde. Du bist nicht mehr auf Platz 1.
Ich wollte es vermeiden, dass wir Tippkick erwähnen.
Weil natürlich ich an diesem Spieltag 47 Punkte gemacht habe und selbstverständlich damit verdient wieder auf Platz 1 bin, da wo ich hingehöre. Aber ja, das ist einfach, also ich finde, das macht die MLS aber auch umso interessanter, dass einfach die Auswärtsspiele sind, haben sehr hohe Herausforderungen, sowohl für die Teams wie auch für die Fans. Und dann ist es natürlich noch umso schöner, wenn man dann mal auswärts gewinnt. Und gerade bei einer Partie zwischen DC und Orlando zum Beispiel. In Orlando ist es schon ziemlich warm, würde ich behaupten. Also ich vermute, ohne jetzt nachgesehen zu haben, die 30-Mark-Grenze wird da mit Sicherheit schon immer wieder mal in den letzten Tagen erreicht worden sein. Mindestens aber Mitte, Ende 20 Grad. In DC dagegen werden es so, wenn es gut ist, so zwischen 10 und 15 Grad sein. Allein das ist ja schon ein ziemlicher Faktor. Wenn man an die Partie von Philly zum Beispiel denkt, wo es ja extremst geregnet hatte, dann weiß man auch, was für eine Wettersituation da gerade an der Ostküste eher noch herrscht. Und ja, und Orlando halt in seinem schönen sonnigen Süden, das ist nochmal was ganz anderes. Von daher ist es schon was Besonderes, wenn DC United dort gewinnt. Die, finde ich, in dieser Saison mal Stärken, mal Schwächen zeigen. Es wäre falsch formuliert. Beide Teams sind sehr am Suchen noch. Irgendein MLS-Account hatte auch gepostet, dass jetzt quasi die Zeit von Wayne Rooney ist. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nur weil sie mal ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Und die Tore, die sie gemacht haben, waren okay. Außer eines, da würde ich sogar sagen, sie haben 3-1 gewonnen. Und das eine Tor ist in meinen Augen ein ziemliches Stürmerfoul. Also nicht nur ziemlich, sondern ein eindeutiges Stürmerfoul. Und ich finde es eher schwierig, dass das anerkannt wurde. Das war das Tor zum 2-1, wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil er einfach seinen Gegenspieler schlichtweg nur wegtackelt, weshalb dieser stürzt. Er läuft dann den nächsten Schritt weiter, bekommt den Ball und kann ihn einköpfen. Das weiß ich nicht. Also das hatte mit Verteidigen bzw. mit Stürmen in dem Fall nichts zu tun. Der Verteidiger konnte nicht verteidigen, weil er weggetackelt wurde. Hätte kein Tor sein dürfen. Die anderen waren okay soweit, aber eben auch keine super krassen Tore. Und auch Miami beispielsweise, für die läuft es ja auch jetzt noch nicht so extrem gut. Und ich glaube, sie hatten 1-0 gewonnen, oder?
Ja. Houston gegen Miami, oder wie?
Ja, genau.
Ja, hat Houston 1-0 gewonnen.
Und das ist, also Miami zum Beispiel ist auch so ein Faktor, da glaube ich wackelt auch gerade der Stuhl ziemlich, der Trainerstuhl. Houston dagegen, oder anders formuliert, bei der Situation zwischen Houston und Miami, auch da nochmal ein anderes Klima. In Houston dürfte es noch heißer sein und vor allem die Luft nochmal unangenehmer. Aber da glaube ich sogar, ist vielleicht der Faktor Klima nochmal nicht ganz so entscheidend. In dem Fall liegt es da wahrscheinlich dann auch eher am Spielerischen, wobei natürlich ein 1-0 über Miami jetzt auch nicht so extrem viel aussagt. Also das zeigt jetzt nicht gleich aus, dass Houston die MLS gewinnen wird, auch wenn Vincent zuletzt ja sehr überzeugt von ihnen war. Ansonsten können wir mal noch in eine andere Partie gehen, die irgendwie interessant war. Zum einen interessant, weil dieses Team zurzeit wieder besonders auffällt. Nämlich aufgrund der vielen Zuschauer, die mit dabei sind. Ich rede natürlich von Atlanta, die jetzt in dieser Saison, glaube ich, einen Durchschnitt von über 50.000 Zuschauern pro Spiel haben. Was sehr, sehr gut ist natürlich. Hertha würde sich freuen. Und sie haben Chicago Fire zu Gast gehabt. Und auch Chicago in dieser Saison überraschend interessant, um es so zu formulieren. Auch nicht extrem stark, aber sie haben ihre guten Momente, in denen sie zu überzeugen wissen. Und in dieser Partie haben sie es versucht, aber so richtig hat es nicht funktioniert. Sie sind schon relativ früh in den Rückstand geraten, in der 13. Minute. Und kurz zuvor hatte es schon mal einen, also wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, aber ich meine, kurz zuvor hatte es schon mal ein Tor gegeben. Das ist aufgrund von Abseits nicht gegeben worden. Und dann hatte Atlanta einfach exakt das Gleiche nochmal gemacht und dann das verdiente Tor geholt. Was mir vor allem in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, das Spiel ist relativ viel hin und her gegangen. Beide Teams hatten ihre Chancen. Aufgefallen ist mir aber in erster Linie Fabian Herbers, der mehrfach, fand ich, durch, ich würde jetzt nicht aggressiv sagen, aber doch durch sehr, sehr intensives Verhalten in Erscheinung getreten ist, irgendwann dann auch die gelbe Karte bekommen hat. Und was ich überraschend fand, er ist danach nicht wirklich ruhiger geworden. Das dürfte auch dann der Grund sein, warum er ausgewechselt wurde, weil da drohte natürlich relativ bald die gelb-rote Karte. Und ja, die Partie blieb auch an sich sehr spannend, weil man erst bis kurz vorm Schluss sich überlegt hatte, dass man vielleicht doch nochmal ein bisschen was macht. Hattest du dir die Highlights zumindest von der Partie angesehen?
Ja, ich bin froh, dass du fragst. Erstmal zum 1-0 von Atlanta. Gott sei Dank hat Almada da eine Frontlage bekommen. Für mein Fantasy-Team war das Gold wert. Die Szene davor, wo das Tor abseits oder aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde, natürlich zu Recht, war, ich würde sagen, 1-1 das Gleiche, aber von der Entstehungsart her hätte es Chicago Fire kommen sehen müssen. Dementsprechend hätte man es verteidigen können. Der Ausgleich, da muss man nicht viel dazu sagen, muss man besser verteidigen aus Sicht von Atlanta.
Aber der war halt in der 89. Minute. Da war man schon im Feierabend.
Ja, aber zum Glück, also was heißt zum Glück, ich finde es immer ärgerlich, wenn so ein Eigentor fällt. Ich meine, wir haben das bei Toronto vorhin angesprochen. Ist ärgerlich gewesen. Da war es am Ende ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Wie man so schon sagt. Und hier bei Atlanta war das am Ende der Unterschied zwischen, ob du einen Punkt mitnimmst oder der Gegner die drei bekommt. Mal eine Ecke, eigentlich schon geklärt. Irgendwie kriegt dann der Verteidiger in Form von Haile Selassie den Ball an den Rüppel. Dann geht er ins Tor. Ist quasi auch ein Albtraum für jeden Torhüter. Wobei er natürlich Feldspieler war. Dementsprechend ist es ärgerlich, weil das war die noch 94. Minute. Und eigentlich nimmst du so einen Punkt mit.
Ja, eigentlich schon. Aber gut, auch das ist so ein Chicago-Ding irgendwie. Chicago jetzt auf dem ersten Platz, der nicht in den Playoffs ist. Aber wie vorhin schon gesagt, die Saison ist noch sehr, sehr lang. Da wird sich mit Sicherheit noch was ändern. Und mal abwarten, wie Chicago sich demnächst aufstellt. Für Atlanta dagegen läuft es ja doch ziemlich, ziemlich gut. Aktuell auf Platz 3 in der Eastern Conference. Vor ihnen sind die Reds und Cincinnati. Das ist auch irgendwie eine ganz komische Kombination, finde ich. Also in der letzten Saison hätte man das wahrscheinlich nicht wirklich gesagt. Vielleicht noch bei Cincinnati, aber bei den Reds nicht. Und vor allem in dem Jahr zuvor definitiv nicht. Es wird interessant werden, wie sich das noch entwickelt. Ansonsten gibt es in der kommenden Woche jetzt noch ein kleines Turnier. Oder es läuft ja schon und geht in die nächste Runde. Der US Open Cup. Gibt es denn da Spiele, die dich interessieren werden?
Sind das mal kurz schauen? Also,
Gerüchten zufolge jetzt auch die MLS-Teams kommen.
Alle Spiele, weil es sind natürlich auch Spiele dabei von Nicht-MLS-Teams. Ich glaube, Charlotte gegen South Georgia könnte interessant werden, weil South Georgia für eine Überraschung sorgt. Entweder nach regulärer Spielzeit oder im Elfmeterschießen. Dann Sporting gegen Tulsa wird interessant, weil Sporting momentan gar nicht in Form. Bislang, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen in der Regular Season. Ne, drei Unentschieden, noch gar kein Sieg in der Saison. Ist jetzt die Frage, ob man die Kurve bekommt. Ansonsten Cincinnati gegen Louisville ist, glaube ich, so eine Begegnung, die wir jedes Jahr haben, gefühlt. Das sind quasi die Ex-Teams von Ben Ludend, der mittlerweile bei St. Louis, zweiter Keeper ist, hinter Roman Wilkie. Der Name ist gegen Indy 11, klingt auch nach einer geilen Partie. Dann hast du Miami Derby.
Mhm.
Zwischen Miami FC und Inter Miami ist die Frage, ob David Beckham da sein wird oder lieber wieder zum Basketball geht oder Baseball. Dann Tampa Bay gegen Houston, klingt auch vielversprechend. Du hast Chicago gegen Chicago House, was auch eigentlich nicht der eigentliche Derby ist, aber vielleicht sogar ausverkauftes Haus, weiß ich ja nicht, wie die Amis auf Derby stehen. Du hast Colorado gegen Northern Colorado. Colorado ist die Frage, ist es ganz Colorado oder nur der Norden? Auf Derby. Dann hast du, müssen wir schauen, Seattle gegen San Diego. Auf.
Das könnte eine interessante Partie werden.
Eine interessante Partie. Für mich sogar mit die, leider als Sounders-Fan ist es mit die interessanteste, weil Landon Donovan ist natürlich immer cool, ihn auf der großen Bühne nochmal zu sehen. Wobei ist natürlich die Frage, wie groß eine der ersten Runden des US Open Cup ist. Aber kommen wir mal auf die Derbys zu sprechen, Anne. Wir haben Miami Derby und Colorado Derby und wir haben ein Chicago Derby. Darf man das überhaupt Derby nennen?
Ja, natürlich. Aber was ich noch interessant finde, ist die Partie zwischen den Refs und Hartford Athletic. Hartford Athletic aus Connecticut, die Refs ein bisschen weiter nördlich angesiedelt. Die Refs natürlich gerade in sehr guter Form. Hartford Athletic in einer richtig blöden Form. Ich glaube, die haben jetzt, glaube ich, das letzte Spiel endlich mal gewonnen. Aber ansonsten ist das, ja, ist das viel Mist dabei. Und auch interessant ist, Union Omaha sind wieder mit dabei. Sie treffen auf St. Louis. Und Union Omaha kennt man, weil die in der letzten Saison schon sehr, sehr weit gekommen sind. Ich glaube, bis zum Achtelfinale oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Spielen in der USL League One. Also sie spielen nicht mehr in der Championship, sondern noch weiter darunter. Und haben jetzt zuletzt auch schon wieder das eine oder andere Team rausgekegelt und sind, auch wenn sie in der League One zurzeit eher nicht so performen, im US Open Cup sind das immer, da sind es keine Eulen, sondern da sind das dann quasi kleine Haie, die nur darauf warten, ins Becken gelassen zu werden, um ihren nächsten MLS-Gegner dann auseinanderzunehmen. Das könnte also da wirklich noch eine Partie werden, die interessant wird. Und bei den Derbys, ich weiß gar nicht, ob die so groß interessant werden. Wo ich noch glaube, dass es mit am interessantesten werden könnte, ist bei Tormenta gegen Charlotte FC, weil Tormenta auch immer durchaus im US Open Cup sehr stark ist und Charlotte vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat.
Charlotte
vielleicht
gegen
auch so ein bisschen,
South Georgia.
Ja. Wie heißt das Team vollständig?
Ich sehe nur South Georgia.
Tormenta FC heißen die. Also, und ja, bei, also, weiß nicht, das könnte vielleicht noch eine Partie werden, die überrascht. Bei den Derbys halt Miami gegen Miami zum Beispiel. Miami FC ist nicht in der besten Verfassung, finde ich. Das ist, da ist viel, viel Quatsch auch immer wieder mit dabei. Aber wenn sie Lust haben, dann können sie auch guten Fußball spielen. Während Inter Miami, das ist ehrlich gesagt so ein Team, wo ich vermute, dass sie das Spiel wieder eher schleifen lassen und da mit der B-Mannschaft auftauchen und dann am Ende ohne Punkt nach Hause fahren. Das wird, denke ich, auch der entscheidende Punkt sein. Wie ernst nehmen die MLS-Teams dieses Turnier und mit was für einer Mannschaft tauchen sie dort auf? Teams, die mit ihrer B-Elf dort auftauchen, glaube ich, bei den Konstellationen werden nicht so viele Chancen haben. Und Teams, die das Turnier ernst nehmen, sollten es eigentlich in der Regel schaffen. Bei den beiden Chicago-Clubs, der eine aus der NISA, der andere aus der MLS, die können beide mal gut spielen und mal richtig übel spielen. Mal abwarten, was da noch rauskommt. Aber ja, ich freue mich ehrlich gesagt am meisten auf Union Omaha, weil sie letzte Saison einfach oder im letzten Turnier einfach sehr, sehr stark waren. Und ich hoffe, dass sie wieder so weit kommen.
Denkst du bei St. Louis, also in der Liga von Omaha spielt Ben Lund? Glaubst du, reingeschmissen ins Tor, so als kleine Belohnung? Oder gehen die am Captain Roman Wilkie?
Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, weil an sich ist es ja auch üblich, dass du im US Open Cup den zweiten Torhüter mal reinlässt, damit er eben auch ein bisschen Spielpraxis mitbekommt und eben auch als Belohnung für gute Trainingsleistungen und so weiter. Es könnte also schon sein. Allerdings, ich kann echt nicht einschätzen, wie ernst sie das Turnier nehmen. Wenn sie das natürlich extrem ernst nehmen, dann werden sie wahrscheinlich Birki setzen, so als DP und ihr erster Torhüter. Ich glaube nur, dass auch Ben Lund da eine richtig gute Figur abgeben könnte. Vielleicht sogar besser als Birki, der ja manchmal auch so komische Tage hat.
Ich möchte noch einen Hot Take aufstellen, und zwar, ich habe drei Derbys erwähnt, Miami, Chicago und Colorado. Ich glaube tatsächlich, lediglich ein MLS-Team schafft es. Maximal zwei, aber nur durch Verlängerungen, und eines ist sicherlich draußen. Ich will nicht sagen, welches, weil das ist so unfair, wenn ich jetzt mich auf ein Team fokussiere. Ihr da draußen wisst sowieso schon, wenn ich es am wenigsten gönne. Beziehungsweise, wenn ich im kleinen Team schon am meisten gönne von den dreien. Von daher. Alle weiteren Begegnungen, gerade mit USL, NISA, NW, nicht NWSL, USL, League 2 und so weiter, werdet ihr vermutlich in Sideline behandeln, oder?
Ja, natürlich. Correct.
Da könnt ihr auch gespannt sein, was Anne und Shadow zu sagen haben. Hört gerne rein. Ebenfalls auf meinsportpodcast.de zu finden, sowie auf Spotify.
Genau, so ist es. Übrigens, wer sich die, na gut, ist die Frage, bis dann wird der Podcast wahrscheinlich gar nicht online sein. Allerdings, es gibt ja auch eine interessante Partie, nämlich zwischen dem Detroit City FC und Minnesota. Und der Detroit City FC hat eine ganz miese Saison bisher. Letzter in ihrer Conference, und das, da hat bisher von vorne bis hinten alles nicht gestimmt. Allerdings machen Spiele dort richtig Spaß, und ich kann mir vorstellen, dass die Fans schon auch ein bisschen für Unterhaltung sorgen, wenn sie gegen ein MLS-Team spielen, weil sie zu Hause spielen dürfen. Und es gibt so das ein oder andere Team in anderen Ligen, die hassen es, gegen Detroit zu spielen, weil die Fans dazu neigen, sehr viel Pyro und Rauchbomben mit einzusetzen. Also ohne jemanden zu gefährden. Aber so, dass halt schon auch ein bisschen Rauch und Dunkelheit auf dem Platze herrscht. Und mal sehen, wie Minnesota damit zurechtkommt. Mit einer doch etwas anderen Fanbasis, die sie vielleicht so in dem Sinne noch nicht erlebt hatten. Hast du, oder wenn du dich entscheiden müsstest, welche Partie würdest du dir auf jeden Fall ansehen wollen?
Ganz klar, Miami.
Okay, dann.
Ich werde auch am nächsten Mittwoch im Training voller Stolz mein Miami FC-Trikot tragen. Aber es gibt nur einen Verein in Miami, und das ist der Fußballclub.
Finde ich gut. Gut, hast du ansonsten noch etwas?
Es gibt zwei Teams, die aus der MLS sind, aber nicht im US Cup spielen, zumindest nicht am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Die spielen trotzdem gegeneinander, und zwar in der CONCACAF Champions League. LAFC gegen Philadelphia. Zunächst im Subaru Park, kommende Woche dann in der Stadt der Engel. Ja. Einfach um es zu vervollständigen.
Genau, ganz klassisch mit Hin- und Rückspiel. Und dann mal abwarten. Eines von beiden Teams wird ins Finale einziehen, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Und da treffen sie dann auf ein mexikanisches Team. Gibt es sonst noch Themen, die du besprechen möchtest?
Aktuell nein.
Wunderbar. Dann soll es das für heute gewesen sein. gebt uns wie immer gerne Feedback, Themenwünsche oder wenn wir mit einer Einschätzung total daneben lagen und wenn man doch wissen müsste, dass Sean Johnson der beste Spieler bei Chicago Fire war, schreibt uns das gerne. Die Social-Media-Kanäle kennt ihr wahrscheinlich schon. Es ist auf Instagram MLS Supporters Germany, genauso auch auf Twitter. Es gibt außerdem Box2Box auf Twitter und US Soccer News auf Facebook. Und natürlich den Discord-Channel, wo wir auch, wenn es sich zeitlich anbietet, gemeinsam die MLS-Spiele schauen und wo wir uns dann auch zu verschiedenen Themen rund um die MLS und weiteres austauschen. Kommt gern dazu. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit dem US Open Cup und natürlich mit der MLS. Bis dann.
Gali cool.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.